Wir sind im dritten Advent, der dritte Adventssonntag, und der ist überschrieben mit überrascht von Freude. Überraschung. An Weihnachten geht es ja oft um Überraschungen. Man sucht Geschenke, man sucht Ideen, um andere Leute überraschen zu können. Vor ziemlich genau 4 Jahren kam ein Buch heraus mit dem Titel Überrascht von Furcht. Ein seltsamer Titel, als ich zum ersten Mal dieses Buch sah, den Titel gelesen habe. Überrascht von Furcht? Was mich dann ein wenig geärgert hat, weil ich im Buchhandel arbeite, war, dass dieses Buch bei Amazon erschienen ist. Nur bei Amazon. Und das war ein Christ, gell? Warum veröffentlicht er ein Buch bei Amazon? Buchhändler haben wir dann angerufen. Kurt, wo bekommen wir dieses Buch? Bei Amazon. Genau. Aber was spannend war, das Buch, trotz dieses Titels, war ein Erfolg. Erstaunlich viele Menschen, und nicht nur Christen, haben es gelesen. So sieht das aus. Überrascht von Furcht. Es ist jetzt wieder neu erschienen, nach 4 Jahren. Bin gespannt, ob es immer noch so beliebt sein wird. Aber ich dachte mir, ein guter Start für Überrascht von Freude. Dieses Überrascht von Furcht, denn in der Weihnachtsgeschichte, Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 10, geht es doch auch um überrascht werden von Furcht, aber auch, was mein Thema ist, überrascht von Freude. Und der Engel sprach zu ihnen, das waren die Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Überrascht von Furcht, deshalb sagen die Engel, fürchtet euch nicht, dieser bekannte Ausspruch. Und gleichzeitig, wir bringen große Freude. Spannend, nicht? Furcht und Freude können so nahe beieinander liegen. Mir ist dann aufgefallen, eigentlich gibt es ganz viele Geschichten in der Bibel, die überschrieben sein könnten mit überrascht von Furcht. Und dann diese Furcht sich in Freude verwandelt. Ja, ist es in unserem Leben nicht doch ab und zu auch so? Angst, Furcht, und diese Furcht wird zur Freude. Der heutige Bibeltext kommt aus Jeremia, ihr habt es oben schon eingeblendet, Jeremia Kapitel 23, und vermutlich werdet ihr, wenn ihr das so hört, nicht gerade an Weihnachten denken, weil wir sind da an einem ganz anderen Punkt der Geschichte, der Bibelgeschichte. Aber wir werden sehen, oh doch, da hat es Aussagen drin, die ganz wichtig sind. Kurz, was ist das Buch? Jeremia, wer hat es geschrieben? Damit wir das so zeitlich einordnen können. Jeremia, schon einmal sein Name hat eine tiefere Bedeutung, nämlich Gott wird erheben, Gott erhöht. Das scheint jetzt auch gerade wie ein Gegensatz zu sein, weil das Buch Jeremia wurde zu einer Zeit geschrieben, als Israel wirklich down under war. Die waren wirklich unten durch. Tiefpunkt der Geschichte Israels. Teile des Landes, der Bevölkerung, waren schon weg, deportiert in andere Länder. Und zu der Zeit ist Jeremia dennoch der Rest oder ein großer Teil des Volkes auch noch verschleppt. Wir lesen das im Buch Daniel genauer, unter anderem. Jeremia war Priester, hat das alles miterlebt. Und für ihn als Priester, der ja in der Beziehung Gottes lebte, war es doppelt tragisch zu sehen, was sagt Gottes Wort und was erleben sie als Volk Gottes. Seine Lebzeit war so circa 660 bis 580 vor Christus. Er erlebte sieben Könige, die letzten sieben Könige Israels. Wie gesagt, als einer, der die Bibel kennt, wusste er, was kommt, was die Folgen des falschen Weges sein werden. Und sie waren dramatisch und tragisch. Ich kann mir vorstellen, ab und zu hatte er auch Angst, Furcht. Denn damals stand das israelische Volk eng in der Verbindung mit Gott. Was sie tun, hat direkte Auswirkungen auf ihr persönliches Leben. Gibt es bei uns auch ein Stück weit. Aber bei ihnen war das viel extremer. Ihr Glaube an Gott hatte 1:1 Auswirkungen auf Gottes Wirken. In ihr Leben. Für sie als Volk. Und so konnte der Bibelleser Jeremia konnte wissen, wenn der König dieses oder jenes Gesetz oder Verordnung machte und sie nicht nach der Bibel war, ja sogar dagegen, dass das Konsequenzen haben wird. Und es hatte es auch. Und es betraf ihn als Priester direkt, weil er Teil des Volkes war. Jeremia war Priester, wie gesagt, und trotz diesen schwierigen Zeiten war er oder ist er ein Glaubensvorbild. Er blieb nämlich treu am Wort Gottes. Eine Aussage, Jeremia 15, Vers 16. Als ich, sagte Jeremia, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Heerscharen. Die einen oder anderen wissen es, ich esse gerne. Ich esse gerne. Und ich stehe dazu. Wer isst auch gerne? Ja, genau. Bin nicht alleine, bin ich noch froh. Genau. Jeremia hat auch gerne gegessen, oder? Steht in diesem Vers. Aber ein anderes Essen. Gottes Wort. Und hier steht ein Wort. Wie aß er es? Das haben die Köchinnen meistens nicht so gerne. Wie aß er Gottes Wort? Er verschlang es. Also vielleicht das nächste Mal, Frauen, wenn eure Männer das Essen verschlingen, nehmt es als ein Zeichen dafür, es ist gut. Es ist sehr gut. Sie verschlangen es. Genau. Komischerweise haben wir das eher negativ, oder? Ein Essen verschlingen. Heißt immer, genieße es, oder? Aber hier steht, er verschlang Gottes Wort. Im Sinne von, Herr, ich brauche dein Wort. Und in diesen Umständen, in denen er lebte, Jeremia, war oft wahrscheinlich Gottes Wort die Seelennahrung, die ihm half, Schweres und Bitteres verarbeiten zu können. Nicht zu verhungern, geistlich zu verhungern. Wenn wir das Buch lesen, Jeremia, oft war er alleine. Jetzt kommen wir zum Kapitel 23. Jetzt wissen wir etwas den Umstand. Einfach dem Zusammenhang nach, nur kurz zusammengefasst, die Verse 1 bis 4, damit wir nachher verstehen, was danach kommt. Ich lese ab Vers 1. Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Jeremia war auch so ein Hirte. Und alle Priester waren Hirten des Volkes. Er war ein guter Hirte, Jeremia. Aber es gab viele, viele andere. So spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Also auch hier sehen wir wieder, es hat Folgen, wenn man nicht auf Gott hört. Genau. Gott versprengte sein Volk. Er ließ es zu, wie er es lange vorausgesagt hatte, dass es Konsequenzen haben wird, wenn Gottes Volk sein Wort, Gott selber, verlässt. Und ich selbst, Vers 3, werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und das ist interessant. Vers 2 und 3. Oben steht, die Hirten versprengen die Schafe. Und hier lesen wir dann, wohin ich sie versprengt habe. Hier haben wir schon eine Spannung. Ja, hat jetzt Gott oder haben die Menschen? Und wir sehen beides. Die Verantwortung der Hirten, die sie nicht wahrnehmen, und die Folgen daraus. Und Gott ist dabei. Ist Gott, der sie versprengt, weil die Hirten nicht gute Arbeit leisten. Aber, und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Nebst der Angst, versprengt zu werden, kommt hier auch die Freude. Gott wird wieder sammeln. Vers 4, und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken müssen. Auch soll keines vermisst werden, spricht der Herr. Zuversicht. Im Voraus sagt also Gott schon, was geschieht bei Gottlosigkeit und was geschieht, wenn sie wieder zurückkehren zu Gott. Das ist auch in unserem Leben so. In deinem Leben, in meinem Leben. Wenn Gott an erster Stelle steht, dann schenkt er Segen. Aber wenn Gott nicht an erster Stelle steht, wenn ich andere Dinge für wichtiger achte, wenn ich Gott auf die Seite stelle, dann hat das Konsequenzen. In diesem Buch, Überrascht von Furcht, geht es unter anderem darum, dass viele Gläubige Gott den Rücken zuwenden und warum das so ist. Warum bei vielen Gläubigen, so sagen wir es, so sagten wir es früher, die Welt ins Leben gekommen ist. Sie weltlich geworden sind. Gott nicht mehr Priorität im Leben hat. Warum ist das so? Das Buch hat auch einen Untertitel. Der heißt nämlich Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben. Und das ist der Punkt. Was macht einen Christen zu einem treuen Christen? Dieser Schlüssel zum Leben. Viele Christen sind wiedergeboren, ja. Aber sie leben nicht wirklich, doch mit Gott, aber sie erleben Gott nicht. Irgendwie fehlt Echtheit, Leben. Und Gott ist so, dass er den Finger darauf legt. Kommen wir zum Vers 5, zu den Hauptversen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Eine Besonderheit im Buch Jeremia oder eine Redewendung, die praktisch nur in diesem Buch vorkommt, ist dieser Versanfang. Siehe, es kommen Tage. Der Blick in die Zukunft. Und, so wie es mir scheint, ein gewisser, klarer Blick mit Gewissheit. Siehe, es kommen Tage. Nicht, es könnte vielleicht sein, es werden einmal, wenn dann. Nein, siehe, es kommen Tage. 15 Mal lesen wir das, es kommt heute noch ein zweites Mal vor, in diesem kurzen Abschnitt. Und nur Amos bringt diese Redewendung auch noch einmal. Mit Spross, von dem hier die Rede ist, siehe es kommen Tagen, da wird Gott dem David einen Spross erwecken, einen Nachkommen. Die Bibel ist ein besonderes Buch. Warum? Wegen solchen Aussagen. Ich möchte euch darauf etwas aufmerksam machen, das ich aufzeichnen möchte. Ganz einfach, nur kurz. Und zwar, in diesem Vers geht es um Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Die Bibel ist besonders, weil sie Zukünftiges berichtet, Prophetie, weil sie, das ist nicht speziell, Vergangenes erzählt und das in Zusammenhang bringt für das Heute. Klingt das ein bisschen kompliziert vielleicht, aber die Bibel behandelt, was geschehen ist. Vergangenes auf dieser Welt. In diesem Vers sehen wir es, David. Das ist bemerkenswert. David lebte vor 400 Jahren. Das einfach mal ein wenig in Relation stellen. Wenn zu uns jemand käme, oh, wer hat vor 400 Jahren gelebt? wissen wir ja nicht einmal, welcher König irgendwo gelebt hat, oder? Vor 400 Jahren, im 17. Jahrhundert, im 16., weiß ich nicht, ich muss ein bisschen rechnen, wie auch immer, im 17. Jahrhundert, 17, 18, 19, 20, 400, he? Gut, 17. Jahrhundert, das nehmen wir, ja, 1725, ein König. Jetzt kommt ein Wort, diesem König kommt in Zukunft ein Nachfahre. Was machst du damit? Aber so lebt das in der Bibel, so steht das in der Bibel. Vergangenheit. Und überall wird in der Bibel immer wieder Vergangenes erzählt. Immer wieder. Im Vers 7, lesen wir dann zum Beispiel: So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Hey, das ist schon Jahrhunderte her. Kann mir gut vorstellen, junge Israeliten, Eltern, weißt du, unser Gott hat in Ägypten. Ja, ja, erzähl mir nicht. Das ist ja 1000 Jahre her und mehr. Ist so. Wenn ich meinen Kindern erzählen würde, ja, im Jahr 1000 ist, dann würden sie sagen, hey, geht's noch? Aber in der Bibel ist das so. Das ist eine gewisse Schwierigkeit in der heutigen Zeit. Weil Menschen so im Heute fixiert sind. Der Mensch heute denkt wirklich im Heute. Schon was vor einem Jahr, vor 5 Jahren gewesen ist, da ist schon weit zurück, oder? Wie auch immer. In der Bibel ist das nicht so. Wir denken, das ist eine gewisse Schwierigkeit, an Weihnachten. Vor 2000 Jahren kam Jesus. Vor 2000 Jahren. Was geht mich das heute an? Wir wissen es. Sehr viel. Es hat Bedeutung. Deshalb aber, in der Bibel, haben wir auch eine andere Perspektive, nämlich die Zukunft. Deshalb sagt er das so. Zukunft. Nehmen wir das als Z, die Zukunft. Und hier hatten wir das Vergangene. Hier im Text lesen wir ja, siehe, es kommen Tage, wo das, was in der Vergangenheit war, David, einen Nachfolger finden wird. Zukunft. Und dieser Spross, dieser Nachkomme von David, der kommt, wird regieren in Gerechtigkeit. Und das geht es mir jetzt. Dieses Netz, das wir jetzt hier haben, trägt uns im Heute. Und das ist das, was wir brauchen. Hoffen, man kann es dann noch lesen. Ne? Heute. Als Christen trägt uns dieses Netz von was war, was kommen wird, in der Gegenwart durch. Wir sind also nicht einfach in der Vergangenheit. Wir schwelgen auch nicht nur in der Zukunft. Nein, wir leben im Heute und im Jetzt. Eingebunden und getragen in diesem Netz. Das sehen wir in diesen Versen. Und immer wieder taucht das auf. Die Bibel ist ein Heilsplan. Was meine ich damit? Hier haben wir so einen Heilsplan. Ein kurzer Überblick über die ganze Geschichte, so wie wir sie in der Bibel finden. Angefangen von der Schöpfung A, Sündenfall, Gott gibt sein Gesetz, das Kreuz in der Mitte, Jesus ist gekommen. Dann kommt Pfingsten, die Neuwerdung von uns Menschen, die Möglichkeit einer Neuwerdung durch das Kommen des Heiligen Geistes und am Ende die Herrschaft von Jesus und das Ziel, die Ewigkeit. Und hier hinein projiziert, wo war etwa Jeremia vor dem Kreuz? Okay. Wo stehen wir heute circa? Vielleicht noch viel mehr rechts bei der Krone. Wir wissen, er kommt wieder. Jesus. Von dem berichtet jetzt Nehemia. Im Vers 6. Es geht um diesen Nachkommen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und das ist jetzt ein ganz zentraler und wichtiger Begriff, den wir jetzt miteinander betrachten wollen. Es ist ein Name Gottes. Hebräisch Yahweh Tzidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Als Menschen, die das Neue Testament kennen, ja, Gerechtigkeit ist ein sehr zentraler Begriff in der Bibel, besonders gerade im Römerbrief, aber nicht nur. Hier steht jedoch nicht, dass Gott Gerechtigkeit bringt, sondern dass Gott Gerechtigkeit ist. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit, steht da. Ein Begriff, der heute sehr oft vorkommt, nicht nur, wenn man mit Bibel und Glauben zu tun hat. In der ganzen Weltpolitik, in der Wirtschaft, Gerechtigkeit. Es ist doch nicht gerecht, dass wir 39% Zölle haben. Trump, jetzt sind es nur noch 15. Gell? Das ist doch nicht gerecht. Sehr oft hört man dieses Wort gerecht, dann, wenn es fehlt, die Gerechtigkeit, oder? Wir beklagen uns sehr oft über Ungerechtigkeit. Und es gibt sehr viele Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Deshalb sagte Jesus als Hoffnung, glückselig, die ihr hungert, da sind wir beim Essen wieder, die ihr hungert nach Gerechtigkeit, ihr werdet gesättigt werden. Aber er sagt auch, in dem Zusammenhang, Bergpredigt, seid nicht traurig, sondern sinngemäß, wenn ihr leidet um der Gerechtigkeit willen. Gerechtigkeit, ein wichtiges Wort. Wie lebt sie Gott? Ich habe vorhin den Römerbrief gelesen oder erwähnt. Da ist ja eine der zentralen Aussagen, nein, die habe ich nicht da drauf. Die lese ich euch vor. Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Die ziemlich taffe Aussage, die da der Apostel Paulus macht. Woher hat er dieses Zitat? Das kommt aus dem Psalmen. Wieder dieser besagte David. In Psalm 53 lesen wir, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Die Rede ist hier jedoch, muss man jetzt ein wenig einschränken, von Toren, von dummen Menschen. Und die Bibel ist ja ziemlich krass. Dumm ist in der Bibel, wer Gott nicht akzeptiert, wer Atheist ist, der meint, es gehe ohne Gott in diesem Leben. Der ist nach der Bibel dumm. Ein Tor. Von solchen ist hier die Rede, dass nämlich kein Gottloser verständig ist. Letztendlich macht sich so ein Mensch selber dumm, sagt die Bibel. Solche Menschen meinen dann, sie können Gerechtigkeit bringen auf dieser Welt. Kürzlich war am Mittwoch, als wir bei der Apotheke waren und für die Tankstelle eingeladen haben, Kalender verteilt haben, kam ein Mann vorbei, der philosophierte mit mir zusammen über die Welt und über Gott. Und er hatte ein Argument oder eine Ansicht, die habe ich schon oft gehört. Und sie klingt ganz gut, aber sie funktioniert nicht. Nämlich folgende Lebensphilosophie oder Ansicht: Wir können doch einfach nett miteinander sein. Wir können doch einfach es gut miteinander haben. Ja, da kannst du nicht Nein sagen. Das stimmt doch. Klar. Aber wir tun es nicht. Das ist das Problem. Und das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Denn was für dich gut ist und was du gut findest, findet der andere vielleicht gar nicht gut und gar nicht richtig. Es geht dann oft und sehr schnell genau um diese Gerechtigkeitsfrage. Ist das gerecht? Also, ich habe vorhin die Zölle erwähnt. Wenn ihr zu diesem Donald geht, Trump, wenn ihr zu ihm geht und sprecht, dann wird er sagen, das ist gerecht für uns Amerikaner. Und wenn du die Deutschen fragst oder uns Schweizer oder wer auch immer, die betroffen sind, das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht richtig. Und so entsteht jeder Konflikt. Was ist das Problem, dass menschliche Gerechtigkeit, also was du für gut und richtig findest, dem anderen nicht passt? Das Problem ist, wir fordern immer Gerechtigkeit, aber wir geben sie nicht. Wir wissen ganz genau, was Gerechtigkeit ist in einer Situation. Und was der andere zu tun hat, das ist der springende Punkt. Denn Gott, er wird der Gott der Gerechtigkeit, Gott ist Gerechtigkeit, bei Gott ist das anders. Gott fordert, ja, er fordert Gerechtigkeit, aber er ist Gerechtigkeit, er lebt sie auch. Was in der Gerechtigkeit meistens fehlt, ist nicht unbedingt die Wahrheit, aber die Liebe. Jetzt sagst du mir vielleicht, ja Kurt, aber Gott, der gerecht ist, der fordert doch auch Gerechtigkeit von uns. Da ist kein Gerechter. Wir müssen gerecht sein, um gerettet zu werden. Rein von Schuld. Ist so. Eben, diese Römer, drei Stelle. Da ist kein Gerechter. Also keiner, der richtig handelt, so wie es Gott gefällt. Aber wenn wir weiterlesen, Römer 3, Vers 25, da kommt es dann. Ich lese das vor. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ja, Gott fordert Gerechtigkeit von dir und mir. Die Gerechtigkeit hat aber er gewirkt und erwirkt. Gott fordert von dir und mir eine Gerechtigkeit, nicht richtiges Handeln, das ist eben diese Werkgerechtigkeit, sondern Glaubensgerechtigkeit. Dass wir ihm vertrauen, Gott, der die Gerechtigkeit ist. Und das steckt in diesem Vers drin. Gott kommt und wird die Gerechtigkeit bringen. Er wird die Gerechtigkeit sein. Und wir schauen auf Gott und sehen, er hat es getan. Er ist die Gerechtigkeit. Und das gilt für die ganze Bibel zu jeder Zeit. Im Alten Testament findest du gerechte Menschen. Obwohl Jesus noch gar nicht da war. Warum waren sie gerecht? Weil sie Gott geglaubt haben. Seinem Wort vertraut haben. Und dementsprechend gehandelt. Aber es ist der Glaube, der gerecht macht. Und das bekannte neutestamentliche Zitat, dessen Wurzeln im Alten Testament liegen, Habakuk, der berühmte Prophet, dem lustigen Namen, der, wird aus Glauben leben. Wie heißt das Wort? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte. Der, der Gott vertraut. Und so finden wir das im Neuen Testament. Und der König, der kommt, der Spross, von dem Jeremia schreibt, wird diese Gerechtigkeit mitbringen. Und das ist diese Gerechtigkeit durch Jesus, die wir haben, die er gewirkt hat. Sein Kommen, Krippe, Kreuz und Krone, steht genau im Zusammenhang mit dieser von Gott gewirkten Gerechtigkeit. Krippe. Gott kam, um Gerechtigkeit zu leben und zu bringen. In Matthäus 3,15 lesen wir, das war bei der Taufe, bei Johannes dem Täufer. Lasst es gut sein, die ganze Gerechtigkeit jetzt zu erfüllen. Jesus hat als einzig Möglicher vollkommen gerecht in Gottes Augen gelebt. Vollkommen. Das Wort ein Wortspiel, vollkommen, voll, ganz, perfekt. Dafür ist er gekommen, vom Himmel, von der Herrlichkeit. Krippe, Kreuz, Gott erwirkte Gerechtigkeit durch sein Liebesopfer für alle. Sogar der Hauptmann am Kreuz, der römische Hauptmann, Lukas 23, 47, sagte was? Dieser Mensch war gerecht. Gerecht. Jesus war gerecht. Krone, Gott regiert in Gerechtigkeit. Der kommende König, Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, wird Grundpfeiler des kommenden Reiches Gottes sein. So wie heute, wir sind ja im Reich Gottes, diese Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus unser Fundament bildet. Das unzerstörbare Fundament, so wird die Gerechtigkeit, die der König Jesus sein wird, das Reich Gottes, das Kommende, bestimmen und beherrschen. Wir lesen in Offenbarung, das habe ich eingeblendet, 19,11, zukünftig. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Ja, er ist ja die Gerechtigkeit, gell? Wunderbare Verse. Darum feiern wir Weihnachten, weil diese Gerechtigkeit da ist. Und wenn Menschen klagen wegen fehlender Gerechtigkeit, ja, dann hast du eine falsche Gerechtigkeit. Wir brauchen die Gottesgerechtigkeit. Sie funktioniert. Sie ist anwendbar. Wie? Du musst bereit sein, zu lieben, so wie Gott geliebt hat. Gerechtigkeit darfst du nicht einfordern vom anderen. Du und ich, wir müssen lernen, gerecht zu leben und zu lieben. Gott hat die Gerechtigkeit seinen Sohn gekostet, Jesus. Und wir meinen oft, wir können Gerechtigkeit einfordern. Nein. Wir sollen einander lieben, heißt es in der Bibel. Das kennzeichnet Christen, Jesus-Nachfolger, die die Gerechtigkeit wirklich für sich in Anspruch genommen haben. Und sie leben. Also gerecht leben heißt zu lieben, zu geben, zu investieren. Und nicht einzufordern. Gerechtigkeit muss immer ich aus freien Stücken selber leben. Sonst funktioniert sie nicht. So wie die Liebe nur funktioniert, wenn ich bereit bin, Opfer zu bringen, zu geben, zu lieben. Und der Tank, warum wir das können, ist immer, wenn ich Jesus zu meinem Zentrum gemacht habe. Wenn er meinen Liebestank füllt, wenn er meinen Gerechtigkeitstank füllt. Herr Jesus, ich habe es vorhin erwähnt, wer nach Gerechtigkeit hungert, der wird gesättigt werden. Ja, es gibt einen Hunger nach Gerechtigkeit. Ich möchte schließen mit einer Person, der auch freudig überrascht wurde. Das ist der Simeon. Simeon, als Maria und Josef in den Tempel kamen mit Jesus, dem neugeborenen Jesus, war Simeon da. Und über ihn steht, siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Von Freude überrascht. Er wusste, der Blick zurück, der Blick vor, in die Zukunft. Er wusste, er wird kommen. Er wusste sogar, ich werde nicht sterben, bevor ich nicht den Messias gesehen habe. Wunderbar. Er lebt in der Vergangenheit die Verheißung des Messias. Er lebt in der Zukunft und das hielt ihn im Heute fest, im Glauben. Und das wünsche ich uns auch, dass wir gehalten sind im Heute durch den Glauben, im Wissen, was war und was sein wird im heutigen Zeitpunkt, wo die Welt so in Brand ist, so vieles und kann auch sagen, nächstes Jahr wird noch viel mehr Unsicherheit diese Welt, unsere Welt prägen. Aber als Christen sind wir gehalten, weil es geschieht das, was Gott sagt, auch heute. Amen.